Ich finde das eigentlich eine ziemlich große Zumutung für Sie, dass Sie nach der Anreise und so am Abend, dass wir dann noch ein Bibelstudium machen. Ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie einschlafen. Das will ich mal im Vornherein sagen. Sage ich eigentlich immer, finde ich eigentlich spannend, weil es in der Bibel heißt, dass der Herr seinen Geliebten im Schlaf gibt. Und dann haben Sie also nachher, für die, die schlafen, haben Sie nachher die Gelegenheit, ein Zeugnis zu geben, was der Herr Ihnen geschenkt hat, während Sie hier geschlafen haben. Nicht im Ernst. Prima. Also wir haben letzte Woche haben wir die ersten 16 Kapitel von dem ersten Buch Samuel bewältigt. Wir haben gesprochen über Samuel, natürlich war Saul auch dabei, aber es ging um Samuel und das endete damit, dass er David zum König gesalbt hat in 1. Samuel 16 und da fangen wir heute an mit der Salbung Davids. Es geht ja um David, wir kennen ihn, er war der jüngste von 8 Brüdern, er war Hirte, er hat die Schafe seines Vaters betreut in den Feldern bei Bethlehem. Eines Tages ist Samuel gekommen, der Prophet hat ihn ganz überraschend gesalbt, niemand wusste wozu, das wird nämlich nicht gesagt, das werden wir dann noch betrachten. Und dann sehen wir, dass auf diese Salbung eine Zeit des Wartens folgt. David weiß, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhat. Er ist erwählt worden für einen besonderen Dienst. Und anfangs geht es auch gut. Er kommt an den Hof als Musiker. Er wird Waffenträger von König Saul. Er kommt in sein Heer. Aber dann, nach menschlichem Ermessen, geht dann alles schief. Und ist er gute 10 Jahre auf der Flucht. Ist er überhaupt nicht sicher, ob er das Ganze überleben wird und hat er sich sicherlich, wir wissen das auch, öfters gefragt, Herr, wie kann das sein? Wenn du mich erwählt hast, wenn du mein Herr bist, mein Heiland, mein alles, wie kann das sein, dass du das zulässt? So wird das auch in unserem Leben manchmal sein, oder dass wir fragen, Herr, wie kann das sein? Und eigentlich geht es uns in dieser Woche um diese 10 Jahre. Wir kommen nicht viel weiter. Irgendwann wird David dann König in Hebron über ein Teilgebiet von Israel, über Juda. Und dort regiert er dann 7 Jahre und 6 Monate. Und dann dauert es noch eine Weile, dann erobert er Jerusalem, dann wird das die Residenz des Königs, dann wird er König über ganz Israel. Aber das erleben wir diese Woche nicht. Wir erleben die Fluchtzeit. Und aus diesen 10 Jahren, das wäre übrigens auch ein gutes Rätsel, aus diesen 10 Jahren, wo er auf der Flucht war, sind 15 einzelne Geschichten bekannt. Und wir werden sie natürlich nicht alle betrachten, weil wir hier keine 15 Vorträge haben. Aber wir konzentrieren uns auf die ersten Jahre nach der Salbung Davids. Er hatte also ein sehr bewegtes Leben. Sein Name kommt 600 Mal im Alten Testament vor, stellt euch mal vor, und 58 Mal im Neuen Testament. Er war ein Vorfahr Jesu. Er war auch ein Vorboten oder ein Vorzeichen Jesu, ein Typus von Jesu. Jesus als Hirte, als König. Beide, David und Jesus, gingen von Bethlehem nach Jerusalem. Der eine wurde dort König und starb dort, das war David. Der andere wurde dort verhaftet, getötet und dann erhöht, Jesus. Das Leben Davids, wer das nochmal ganz durchlesen will, wird vom 1. Samuel 16 ab beschrieben in der Bibel bis inklusive 1. Könige 2, Vers 12. Also von 1. Samuel 16 bis 1. Könige 2, Vers 12, die David-Geschichte und auch ein Großteil von 1. Chronik 11 bis 29, darin geht es auch um David. Also die zweite Hälfte des Buches Samuels, dann im zweiten Buch Samuel, dann in 1. Chronik 11 bis 29. Und das geht dann um, kann man sagen, das äußere Leben von David. Er hatte aber auch ein inneres Leben. Und das lernen wir kennen in den Psalmen, wo er sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat und wo wir erfahren, wie er das eine oder andere empfunden hat, wie es in seinem Herzen ausgeschaut hat. Wir lesen 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Ich stopp hier mal kurz und wir schauen uns das mal an. Der Herr spricht zu Samuel und sagt ihm, bis wann trägst du noch Leid um Saul? Warum trägt Samuel Leid um Saul? Ist er gestorben? Nein. Aber hat eine Botschaft Gottes empfangen, gehört. Und Samuel hatte ihm das sagen müssen, du wirst nicht viel länger mehr König sein. Du warst zweimal ungehorsam. Du hast nicht auf mein Wort gehört. Und ich habe mir schon einen anderen Mann gesucht, einen Mann nach meinem Herzen. Und diese Botschaft hat Samuel Saul bringen müssen. Und Samuel hat das nicht so annehmen können. Der hat geschrien. Steht in der Bibel, dass er stundenlang geschrien hat zu Gott und wahrscheinlich gesagt hat, ja, wie kann das sein, dass du diesen Mann nicht vergeben kannst, dass du nicht weiter mit ihm machen kannst? Wie kann das sein, dass du mit diesem Mann nicht ans Ziel kommst? Da liegt eine sehr ernsthafte Lektion darin. Gott möchte mit uns ans Ziel kommen, aber wenn wir nicht wollen. Und es war bei Saul nicht nur ein Fehler oder zwei Fehler, es war die Haltung, es war die Gesinnung seines Herzens, wo er Gott nicht nachgefolgt ist, wo er eigentlich selbst wichtiger war als Gott. Er hatte eine bestimmte Frömmigkeit, er war religiös. Aber die Nachfolge, das von ganzem Herzen, das hat man bei ihm nicht gesehen. Und dann hat Gott gesagt, ich habe mir schon einen anderen Mann ausgesucht. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass Samuel noch so lange Leid trägt um Saul. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht in Ihren Gemeinden kennen oder in christlichen Werken. Da gibt es dann manchmal so Schwierigkeiten. Da ist ein Leiter nicht der passende Mann, nicht der richtige Mann. Und man ringt und man will das eigentlich nicht sagen. Aber es muss eine Situation, ja, es muss entschieden werden. Wie geht's weiter? Und dann wird dem Mann gesagt, also du bist nicht der richtige Mann. Und oft ist das dann so, dass man erleichtert ist, weil man neu anfangen kann. Aber Samuel ist nicht erleichtert, er trauert. Und ich sehe da einen Mann Gottes, ich sehe da das Herz eines Mannes Gottes, der nicht sagt, gut, endlich, wir können neu anfangen, mit Saul war nichts, haben wir alles gesehen, wir haben es probiert, aber gut. Nein, nicht gut, er trauert. Weil ein Mensch von Gott abgewiesen wurde, weil ein Mensch nicht dazu bereit war, Buße zu tun und umzukehren, obwohl er gewarnt worden war. Und er trauert darum. Und jetzt kommt Gott und spricht zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Samuel, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe einen Strich gesetzt. Und es ist besser, dass du das jetzt annimmst. Ich schätze das, dass du trauerst um Saul. Aber man darf nicht in seiner Trauer hängen bleiben, denn bei Gott gibt's immer ein Weiter. Und Gott fordert Samuel jetzt auf, um das, was war und was sich nicht mehr verändern lässt, zurückzulassen, loszulassen und aufzustehen und das Neue, das Gott vorhat, zu umarmen. Auch wieder eine Lektion für uns, oder? Denn wir blicken so oft zurück und sagen, was wäre gewesen, wenn, oder warum ist das nur so gelaufen, oder kann ich vielleicht nicht doch noch irgendwas daran verändern? Und das hält uns auf. Aber das hält nicht nur uns auf, es hält Gott auf. Denn der hat Neues vor, in diesem Fall mit Samuel. Er sagt, steh auf und fühle dein Horn mit Öl, geh hin. Ich will, ich habe was mit dir vor. Und ich kann das nicht, solange du hängen bleibst in deiner Ohnmacht und in deiner Trauer. Du willst etwas zurückbringen, ich habe aber einen Strich gesetzt. Ich will mit dir weiter, bleib nicht länger hängen. Steh auf. Gott will immer mit uns weiter. Gott bereitet einen weiteren Weg für uns. Vielleicht sind in Ihrem Leben Dinge schiefgelaufen. Und trauern Sie darum und bedauern Sie das eine oder andere, aber es lässt sich nicht mehr verändern. Und jetzt sagt Gott, steh auf. Gib mir deine Last. Gib mir dein Trauer. Gib mir dein Bedauern. Gib mir deine Schuld. Falls das da war, falls der da war. Ich will, dass du aufstehst, denn ich möchte mit dir weiter. Ich möchte mit dir vorankommen. Und das sagte hier Samuel auch. Und in dieser Aussage liegt natürlich die Verheißung, ich habe Großes, ich habe Neues vor. Und du darfst weiterhin daran einen Anteil haben. Fülle dein Horn mit Öl, geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel, es ist soweit. Ich will dir offenbaren, was ich jetzt vorhabe und wer der nächste Mann wird. Vers 2. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul das erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Warum hat Samuel Angst? Weil Saul die Ablehnung, die Abweisung Gottes nicht akzeptiert hat und einfach weiterhin König ist und bei sich denkt, das wird wohl. Und Saul lebt in Gibea. Und Samuel muss an Gibea vorbei, wenn er nach Bethlehem geht. Das liegt auf seinem Weg, das ist gefährlich. Stellt euch mal vor, dass ein Wächter jetzt Samuel sieht und sagt, da geht der Prophet. Wo geht er denn hin? Warum hält er nicht hier an? Was hat er vor? Und stellt euch mal vor, dass der Wächter dem König sagen würde, Samuel ist hier gerade vorbeigegangen, sagt der König, hol ihn zurück. Wir wissen, was er zu sagen hat. Also Samuel hat Angst. Und wissen Sie, das macht mir Mut, dass ein Glaubensheld mal Angst hat. Es gibt so tolle Glaubenshelden in der Bibel. Denke ich, kann ich mich irgendwie mit dir identifizieren? Nein. Denn du kennst keine Angst, du stehst auf, du gehst, du bist gehorsam. Aber er hat Angst. Samuel war ein Mensch wie wir und trotzdem ein Mann Gottes. Das macht Mut, oder? Er sagt, wie soll das denn gehen? Ich finde das toll, dass Samuel es wagt, dass er anscheinend so vertraut mit Gott umgeht, dass er sagt, wie soll das gehen? Können wir noch kurz darüber reden? Denn ich habe eigentlich Angst. Ich weiß nicht, ob ich das wage. Wenn Saul es erfährt, wird er mich töten. Ja, Saul hätte nach orientalischen Gesetzen das Recht, um derjenige, der nach dem Thron strebt, einfach umbringen zu lassen. Und wenn er hören würde, was jetzt Samuel tun wird, dass er unterwegs ist, um einen neuen König zu salben, dann hätte er das Recht und er würde das wahrscheinlich auch gerne tun, Samuel zu töten, damit die Botschaft nie ankommt. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Der Herr sagt Samuel, so kannst du, sollst du das machen. Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, das ist eine Notlüge. Ist doch nicht wahr, aber es ist wahr. Samuel ist unterwegs und er soll den König salben und zu einer Salbung gehört ein Opfer. Also kann er mit gutem Gewissen sagen, der Grund, warum ich jetzt in Bethlehem ankomme, ist, weil ich opfern will. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und in dem, was folgt, werden wir auch entdecken, dass nie gesagt wird in Bethlehem, dass es um einen König geht, um den nächsten König. Es geht halt um eine besondere Auserwählung und niemand hat eine Ahnung, um was für eine Auserwählung, zu was für einen Dienst das geht. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Also es geht um eine bestimmte Familie hier. Es geht nicht um ganz Bethlehem. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den selbst, den ich dir nennen werde. Das ist typisch Gott. Darf ich das mal so sagen? Der sagt nicht immer gleich so und so und so und so und so geht das. Hier sind alle Schritte. Ich mache dir alles gleich von vornherein klar. Nein, er möchte, dass wir Vertrauen lernen. Und er möchte uns vielleicht auch helfen, damit es nicht gleich so schwer wird. Ich zeige dir den ersten Schritt, Bethlehem. Der zweite Schritt, Isai. Um die Familie geht es. Und sonst sage ich dir einfach noch nichts, denn du machst du dir so unterwegs so viele Sorgen. Und dann denkst du, geht das und wie geht das? Die zwei Schritte sind mal klar. Und das macht Gott auch darum, dass Samuel abhängig von ihm bleibt. Wenn er alles wüsste, könnte er sich unterwegs denken, aha, Schritt 1, dann kann ich so machen, Schritt 2 so. Und Schritt 3, da finde ich vielleicht, könnte ich besser so machen, komme ich auch ans Ziel. Gott möchte, dass wir in Abhängigkeit von ihm unseren Weg gehen. Ich will dir zeigen, was du tun sollst. Die ersten zwei Schritte sind bekannt. Jetzt nicht mehr nachfragen, einfach gehen. Und Samuel machte es so, Vers 4, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und er begab sich nach Bethlehem. Und da kamen die Ältesten der Stadt, übrigens kommt er ganz sicher an die Residenz des Königs vorbei. Interessant, wird nichts gesagt von Wächtern oder so. Hat Gott für gesorgt. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Ja, warum sagen die dann das? Weil der Besuch eines Propheten immer etwas Spannendes in sich hatte. Der brachte nämlich eigentlich meistens keine sehr gute Botschaft. Das war öfters ein Gericht, eine Botschaft Gottes an eine Stadt, dass sie sich umkehren sollten. Denken wir an Nineveh oder andere Situationen. Das war nicht unbedingt was Schönes, dass ein Prophet vorbeikam. Bedeutet dein Kommen Frieden? Die Ältesten der Stadt zitternd. Die haben wahrscheinlich kein gutes Gewissen gehabt. Es wird uns aber nicht erzählt. Und er sprach in Vers 5, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Es war immer so, dass eine bestimmte Gruppe ein Opfer brachte. Und die durften dann ihre Gäste, ihre Verwandte oder was halt auch mitnehmen. Und dann gab es bestimmte Regeln, was die Priester bekamen von dem Opfer, was Gott bekam, das natürlich als allererstes, er bekam das Fett, das wurde geräuchert und der Rauch stieg dann als ein Wohlgeruch in Richtung Himmel, das war für Gott. Und dann bekamen die Priester bestimmte Teile des Opfertieres und dann die, die geladen waren. Er lud sie ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da kommt jetzt Isai mit seinen 7 Söhnen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Samuel denkt, das ist einfach. 7 Söhne, der Älteste, das ist es. Was hat er hier gemacht? Er hat auf das Äußere dieses jungen Mannes geschaut. Das war nämlich ein starker Kerl, der war mit seinen anderen ältesten Brüdern, der war schon im Heer des Königs, der hatte einiges geleistet. Der war groß und stark, hat wahrscheinlich auch ziemlich selbstbewusst ausgeschaut und da hat er gedacht, Samuel, das ist er. Und auch das finde ich ermutigend, dass sogar ein Prophet Gottes auch mal einen Fehler macht und auf das Äußere schaut, wie wir auch. Es ist interessant, dass wenn wir uns einander vorstellen, dass wir oft sagen, was wir tun oder getan haben oder wie viele Kinder wir haben, ob wir verheiratet sind, ob wir schon Oma sind, was für Arbeit wir vielleicht gemacht haben, was unser Mann macht. Aber Gott sieht das Herz an. Wir können von diesen Äußerlichkeiten reden und die sind nicht unwichtig. Aber darum geht es Gott nicht. Es geht Gott nicht darum, was wir geleistet oder getan haben. Er suchte doch einen Mann nach seinem Herzen. Er sucht unser Herz. Und natürlich sucht er unser Herz, das ist das Zentrum unseres Wesens. Was sich da bewegt, bewegt uns. Und da bewegt sich nicht immer Gutes, oder? Da gibt es so dunkle Ecken, wo wir Dinge versteckt haben. Vielleicht wissen wir das nicht einmal, da sind so Dinge reingeschlichen und die haben sich dort, ja, die haben sich dort niedergelassen. Da muss manchmal aufgeräumt werden. Und Gott sucht ein Herz, das offen ist für ihn, dass sich für ihn aufmacht, das sagt, räume du mit mir auf, damit du genügend Platz hast. Gott sucht ein Herz, das knetbar ist, also so ein starker Bursch, der da steht und denkt, ich bin es, denn das hat er auch bei sich gedacht, denke ich, das ist nicht der geeignete Mann für Gott. Er sucht einen Mann, der sich ihm, Gott, zur Verfügung stellt und sagt, du darfst mit mir machen, was du willst. Du darfst aus mir machen, was du willst. Und hier täuscht sich Samuel und denkt, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Und in Vers 7 spricht der Herr zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Das müssen wir hier so verstehen, das abgelehnt. Ich habe ihn abgelehnt, nicht verworfen, dass er nicht mitzählt oder für Gott nicht wichtig oder kostbar wäre. Ich habe ihn verworfen für die Aufgabe, die ich ihm Gedanken habe. Das ist nicht der richtige Mann. Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs. Wenn wir das nur in unseren Gemeinden lernen würden, oder? Also der Mann, der ist geeignet, hat so viel Erfahrung mit Finanzen und weiß ich was, das ist doch der Gute, den brauchen wir. Das, der Mann, der hat eine hohe Funktion in der Gesellschaft, den können wir haben. Gott sagt, schau nicht auf diese Dinge, sie sind nicht unwichtig natürlich, aber schau auf das Herz, was für ein Mensch ist er. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und da rief Isai den Abinadab, der zweite Sohn kommt jetzt, und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Jetzt hat er das schon erkannt. Der Herr hat zu ihm gesprochen, da hat sich etwas verändert in seinem Suchen. Und da ließ Isai dem Schamma vorbeigehen und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und so ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Ich frage mich, wie das für Samuel war. Denn er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der Vater alle seine Söhne hier gebracht hatte. Das hatte er ja gefragt. Und vielleicht hat Samuel bei sich gedacht, wie gibt's das? Habe ich mich getäuscht? Habe ich Gott nicht richtig gehört? Habe ich etwas verpasst? Ich bin doch Gottes Prophet. Wie wird das, wenn ich jetzt sagen muss, ja, ich musste hier sein, aber ich kenne mich da nicht aus. Und dann fasst er Mut und dann fragt er im Vers 11, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Das Wort übrig hier, das bedeutet so viel wie Rest. Wichtig. Kleiner Überrest. Und sie erhütet die Schafe. Ja, was hat man denn von einem Jungen, der die Schafe hütet? Was hat man dann von dem? Die ältesten 4 sind schon im Heer. Also Samuel, wenn du irgendjemand jetzt auserwählen wirst für einen besonderen Dienst, dann doch nicht den. Und Samuel sprach zu Isai, sende ihn und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Bis der Kreis rund ist, so ungefähr. Bis alle da sind. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aufsehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Ich denke immer so ein bisschen hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch tun. Und dann stehen die 7 Söhne da und der Älteste ist es nicht, ist dann schon neidisch, denn vielleicht ist es der Nächste, der ist auch nicht, der ist auch schon neidisch. Und zum Schluss sind alle total neidisch und verwirrt. Und dann wird das kleine Brüderchen erwähnt. Und dann soll einer dieser Söhne ist vielleicht derjenige gewesen sein, der ihn abholen musste. Das ist aber demütigend, oder? Denn es steht was Besonderes dafür, bevor, und es könnte ja gut sein, dass der Kleine gemeint ist. Und dann muss er geholt werden und dann wird auf ihn gewartet und dann kommt er. Und dann spricht der Herr zu Samuel, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Und es wird nach diesem Text nichts laut gesagt. Der Junge steht da, der denkt wahrscheinlich auch bei sich, was soll denn das? Von den Feldern weggeholt. Und dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und die haben vor lauter Aufregung nichts gesagt, aber die haben wahrscheinlich einiges gedacht. Wow. Ist Samuel für ihn gekommen? Das kann nicht wahr sein. Und wofür ist er denn erwählt? Was hat das alles für einen Sinn? Und der Geist des Herrn kam über David. Von diesem Tag an und weiterhin, Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Wisst ihr, was ich so toll finde? Da ist einer bei seiner alltäglichen Arbeit. Und diese Arbeit ist nichts Vornehmes, also ein Hirte. Das war damals ungefähr das Niedrigste. Als das Volk Gottes nach Ägypten siedelte, hat man so wenig von Schafhirten gehalten, dass sie irgendwo abgesondert leben mussten. Also nur nicht unter uns. Das war fantastisch, denn so bekamen die ein eigenes Grundgebiet und konnten unter sich als Gottes Eigentum sicher weiterleben. Ein Hirte wird in seinem Alltag abgeholt. Können Sie sich das vorstellen, dass Ihnen das mal passieren könnte? dass sie einfach beschäftigt sind mit alltäglichen Dingen und dass Gott zu ihnen spricht und sagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Nicht, dass sie Königin werden müssten. Also ich glaube nicht, dass das dran ist. Es wäre in Holland eventuell noch möglich, aber ja, auch nicht mehr, denn alle unsere Prinzen sind verheiratet. Also nicht, dass sie Königin werden würden, aber es kann irgendeine Aufgabe sein. Könnte sein, dass Gott sagt, weißt du, die Nachbarin, die du nicht magst, ist eigentlich sehr einsam. Was wäre, wenn du? Aber ja, ich habe doch zu tun. Und ich habe das Gefühl, sie mag mich überhaupt eh nicht. Aber sie braucht das Evangelium. Sie braucht eine Person, die ihr zeigt, wer ich bin. Bist du bereit, mein Gesandter zu sein? Oder geh zu der Schule deiner Tochter, wo einiges nicht gut läuft. Im Unterricht, wovon du weißt. Und vielleicht bist du diejenige, aber so, Herr. Gott holt uns manchmal in unserem Alltag ab, aber da muss man natürlich schon bereit sein zu hören, oder? Aber interessant ist, dass er uns auch manchmal anscheinend abholen lässt. Da kommt jemand und sagt, vielleicht kannst du. Sagst du, nein, ich nicht. Und dann beten wir natürlich dafür, wenn uns das jemand sagt. Aber es kann sein, dass das ein Gesandter des Herrn ist und dass der Herr uns sagen will, ich habe eine Aufgabe für dich. Aber Herr, ich habe alle Hände voll zu tun, bin über 60, bin über 70, bin über 80. Na, sagt Gott, also das zählt bei mir nicht, solche Dinge zählen nicht. Bin nur Hausfrau, sagen wir auch oft. Wie kann man das nur sagen? Alles ist für Gott wichtig und wir sind alle gesehen und das könnte sein, dass er uns abholt und sagt, ich habe was mit dir vor, geh hin, steh auf. Und David wird geholt von der Wiese, aus dem Feld. Und dann lesen wir in dem nächsten Abschnitt, dass der Geist des Herrn von Saul wich. Wir haben gelesen in Vers 13, dass der Geist des Herrn über David kam. Und in Vers 14, dass er von Saul wich, das Umgekehrte. Man kann viel gewinnen, man kann auch einiges verlieren. Aber gerade das, dass der Geist von Saul wich und dass Saul dann geplagt wird von Depressionen und Wutausbrüche, ist dann ein Grund dafür, ist der Anlass dazu, dass David an den Hof kommt. Denn es wird ein Musiker gesucht, weil man denkt, dass das Saul beruhigen könnte. Vers 16, unser Herr, da kommen Sauls Knechte zu ihm und sagen, Saul, sag doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir besser geht. Es scheint, als haben die beiden Ereignisse nichts miteinander zu tun. Gibea, Residenz des Königs, Bethlehem, da ist ein Junge zurückgekehrt zu den Schafen, wurde gesalbt, der Geist ist über ihn gekommen, aber es einfach wieder, hat wieder weitergemacht mit seiner Arbeit. Und da sagt Saul, seht euch um nach einem Mann, der gut auf Saiten spielen kann und bringt ihn zu mir. Und dann kommt eine wunderschöne Aussage in Vers 18. Da antwortete einer der Burschen und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen, der das Saitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön, und der Herr ist mit ihm. Was ist das Wichtigste in diesem Satz? Der Herr ist mit ihm. Also es gibt viele Leute, die Harfe spielen können. Viele Leute, die Klavier spielen können, aber hier, viele Leute, die tüchtig zum Kampf sind und verständig in der Rede, der Herr ist mit ihm. Wie kommen die darauf? Die müssen den Jungen gekannt haben. Und ich denke auch, dass David in den Feldern, wo er so alleine war, dass da eine ganz besondere Beziehung oder Verbindung zu und mit dem Herrn entstanden ist. Denn es ist in der Einsamkeit, in der Absonderung, dass unsere Verbindung zu Gott am besten wachsen kann, oder? Nicht dort, wo wir voll beschäftigt sind und abgelenkt sind und voller Gedanken sind, sondern da, wo wir abgesondert sind. Und der Junge hat auf den Feldern seines Vaters, mit den Schafen seines Vaters, da hat er einiges mit Gott erlebt. hat er einiges mit Gott erlebt. Und er gibt später auch ein Zeugnis, das werden wir in späteren Tagen entdecken, wo er sagt, der Herr ist mit mir gewesen, der hat mir auch beim Kampf geholfen. Ich habe ja gegen Raubtiere kämpfen müssen, die mir meine Schafe davongetragen haben. Und ich bin aufgestanden und Gott hat mir die Kraft geschenkt und den Mut geschenkt, um meine Schafe zu beschützen und zu retten. Und ich denke, dass er da auch mit Holz gearbeitet hat. David soll auch Instrumentenbauer gewesen sein. Dass er da mal eine Flöte gemacht hat oder eben die Harfe. Und dass er das so ein bisschen gespielt hat und sich das selbst beigebracht hat zu spielen, dass er gesungen hat. Er ist ja auch der Psalmdichter. Er war ein Mann mit poetischen, musikalischen Gaben. Aber die Beziehung zum Herrn, die ist wahrscheinlich oder sicherlich in den Feldern gewachsen. Dort hat es angefangen, wo er alleine war. Nicht dort, wo er erfolgreich war, wie seine Brüder, die voll im Dienst des Königs standen, sondern dort, wo er alleine war, sich überlassen bzw. Gott überlassen war. Keine andere Gesellschaft, vielleicht nur ein Bruder oder ein Knecht, der ihm was zum Essen gebracht hat. Der Herr ist mit ihm. Und da sandte Saul Boten, Vers 19, zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir. Und Isai ist natürlich, findet das eine Ehre. Und er nahm einen Esel, beladen mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. Also der bringt gleich Geschenke mit. Und so kam David zu Saul. Also äußerlich sieht das aus nach einem Zufall. Da wird jemand gesucht, der Harfe spielen kann und zufälligerweise ist ein Mann in der Nähe, der etwas von David weiß. Aber man sieht hier die Hand Gottes. Der Junge soll an den Hof kommen. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Also bald ist es so, dass er nicht nur spielt, sondern dass er auch den Waffenträger des Königs ist. Interessant ist aber, dass man in der Geschichte entdeckt, dass in dieser Anfangszeit, dass David sowohl am Hof, in der Residenz, als auch in den Feldern war, dass er hin und her gependelt ist. Dass er gefragt wurde und dann wieder zurückging zu seinem Vater und dann wieder mal gefragt wurde, bis er dann später mal endgültig von zu Hause weggezogen ist und beim König im Dienst des Königs war. Vers 22, Saul sandte zu Isai, ließ ihm sagen, lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Und wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe, spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Hier entdecken wir etwas davon, wie Menschen, die mit Gott wandeln, einen Segen für andere sein können. Und wie stark das wirken kann, die Anwesenheit eines Kindes Gottes in einer bösen Umgebung. Welch eine starke Wirkung davon ausgehen kann, wenn eine Frau, wenn ein Mann, der den Geist Gottes haben, irgendwo sind. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben oft Angst. Aber wir, die wir glauben, haben doch auch Gottes Geist bekommen. Und Gott will uns nicht nur persönlich segnen, er will uns zum Segen setzen. Und das erfährt Saul hier ganz klar, nicht nur, dass er sein Waffenträger wird, das ist nicht das Wichtigste. Aber dass David mit seinen einfachen Liedern Gottes Segen verbreitet und eigentlich auch die Anwesenheit Gottes verbreitet, sichtbar macht, wodurch ein böser Geist erschreckt und sich zurückzieht. Und noch hat David keine Ahnung davon, wozu er gesalbt wurde. Und man fragt sich, ob er überhaupt bei sich gedacht hat, das wird es wohl sein, der Aufstieg jetzt hier in der Residenz, also beim König, ist das es. Vielleicht hat er auch nicht mehr daran gedacht. Hat er einfach in Vertrauen auf seinen Gott weitergelebt und gedacht, wenn Gottes Zeit da ist, dann ist Gottes Zeit da. Und konnte er von daher auch zufrieden sein mit dem, was geschah? Hat es einfach aus Gottes Führung angenommen. Und er war teilweise beim König, teilweise auf den Feldern, das finde ich auch so toll. Er ist nicht so stolz geworden, dass er bei sich gesagt hat oder seinem Vater gesagt hat, also jetzt bin ich am Hof. such dir einen Knecht, der die Schafe hüten kann, denn ich mache sowas nicht mehr. Ich bin jetzt ein bisschen erhöht worden und diese Arbeit mache ich nicht mehr. Das ist auch ein Zeichen eines Knechtes Gottes, dass der dienen kann, auch wenn er aufsteigt, dass er noch immer dienen kann, dass nichts zu wenig für ihn ist oder zu klein für ihn ist. Ja, jetzt sind wir so schon richtig eingestiegen. Und ich denke, dass es dabei bleibt für heute Abend. Aber ich möchte sagen, wenn Sie noch Mut haben, dann lesen Sie heute Nacht, heute Abend, morgen früh, schon mal ein Stückchen von 1. Samuel 17, vielleicht auch das ganze Kapitel. Dann kommt man so richtig vorbereitet hier an und dann, ja, dann kriegt man, denke ich, mehr mit. Oder Sie lesen diese Kapitel noch einmal nach und fragen Gott in Ihrem Gebet heute Abend, was wolltest du mir sagen durch diese Geschichte? Es geht nicht um David, aber Gott hat auch immer eine tiefere Botschaft in seinem Wort. Da gibt es immer Lektionen für uns persönlich. Und das kann eben dieses abgeholt werden sein, dass Gott in unserem Alltag sagt, du, stehst du zur Verfügung für mich? Bist du zu einem kleinen Abenteuer bereit? Bist du bereit, ein Segen zu sein oder wirst du nur gesegnet werden? Darf ich dich abholen? Es kann auch sein, dass Gott dir heute Abend sagt, ihnen sagt, bleib nicht in der Vergangenheit hängen. Ich will einen Strich setzen, denn ich möchte mit dir weiter. Kann auch sein, dass das die Botschaft für sie ist heute Abend. Steckt viel in der Geschichte drin. Vielleicht auch der Gehorsamsschritt Samuel, der sagt, ich will eigentlich nicht, aber ich gehe trotzdem. Und Gott, der ihm entgegenkommt und sagt, du, wenn dir das schwerfällt, dann machen wir es so. Ich bin bei dir, ich helfe dir. Es geht um David, es geht aber in dieser ganzen Geschichte vor allem um Gott. Wir lernen Gott ein bisschen besser kennen, wie er mit Menschen umgeht, was er vorhat, wie das wirkt, wie er uns immer wieder entgegenkommt. Darum geht es auch. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir hier sein dürfen. Dass du uns dieses Geschenk gegeben hast, dass wir einige Tage, ja doch ziemlich in Absonderung hier sein können, loslassen können, was zu unserem Alltag gehört, an Verantwortung, an Aufgaben, dass wir hier entspannen dürfen, genießen dürfen von der Gemeinschaft miteinander, von allem, was hier möglich ist und angeboten wird. Wir bitten dich aber auch, dass du uns zeigst, was du uns in diesen Tagen sagen willst. Und wir wollen das auch sagen, Herr, dass wir uns danach ausstrecken wollen, dass du in diesen Tagen mit uns vorankommst. Dass wir mehr über dich erfahren, dass wir vielleicht mehr Vertrauen gewinnen oder mehr Gehorsam, dass wir bereit sind zu mehr Gehorsam. Wir bitten dich jetzt schon am ersten Abend, dass es so sein wird, dass wir anders von hier weggehen, als wir gekommen sind. Und jetzt beten wir mal ganz einfach auch für die erste Nacht in einem fremden Bett, dass du uns das schenkst, dass wir schlafen können, uns ausruhen können, damit wir morgen wieder frisch da sind und ja, erfahren dürfen, was du uns sagen willst. Danke für dein Wort, Herr. Danke für die Geschichte, die wir bekommen haben, die wir gemeinsam studieren werden. Danke, dass du anwesend bist. In Jesu Namen. Amen.